Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Ein Fenster in die Freiheit. Das bot das paneuropäische Picknick vor genau 30 Jahren, als an einer Stelle die Grenze zwischen Österreich und Ungarn geöffnet wurde. Hunderte DDR-Bürger schlüpften hindurch, mit ihrer Flucht begann die Wende in Deutschland. Und parallel verlief der Systemwandel 1989 in zahlreichen weiteren Ländern Ost- und Südosteuropas. Der Publizist Reinhold Vetter zieht nun Bilanz. Sein Buch stellen wir gleich als erstes vor. Danach geht es um die traumatische Prägung der DDR-Gründer, genauer um die Exilzeit der Kommunisten in der Sowjetunion. Außerdem haben wir ein Buch über den Hitler-Stalin-Pakt in der Sendung, eine Gesamtschau zur Situation der orientalischen Christen und das aktuelle Buch des britischen Journalisten Paul Mason, eine radikale Verteidigung des Humanismus. Das paneuropäische Picknick vor genau 30 Jahren nutzten hunderte DDR-Bürger zur Flucht. Die symbolische punktuelle Grenzöffnung zwischen Österreich und Ungarn bot vielen die Gelegenheit, auf die sie lange gewartet hatten. Und sie bildete den Auftakt für den tatsächlichen Fall von Mauern und Zäunen, der im selben Jahr erfolgte. 1989. Ein Jahr des Systemwechsels in Ost- und Südosteuropa, für den es keine Blaupause gab. Doch 30 Jahre nach der Überwindung der kommunistischen Regime und 15 Jahre nach der großen Osterweiterung der Europäischen Union scheint der Traum von Freiheit und Aufbruch ausgeträumt. Der kapitalistische und liberale Westen ist für viele Menschen nicht mehr so attraktiv, ebenso wenig die Europäische Union. Warum das so ist, hat den Publizisten Reinhold Vetter beschäftigt. Seit 30 Jahren bereist er die Länder, über die er jetzt eine Bilanz vorgelegt hat. Der Preis des Wandels heißt sein Buch. Darin analysiert er die Geschichte des europäischen Ostens von 1989 bis heute. Meine Kollegin Melanie Longerich hat es gelesen und in dem Buch spielt der 19. August 1989, also das paneuropäische Picknick vor 30 Jahren, eine wichtige Rolle. Wie damals in den Nachrichten beim Deutschlandfunk.
Am Nachmittag sind mehrere hundert DDR-Bürger von Ungarn aus nach Österreich geflüchtet. Die etwa 200 bis 300 Männer, Frauen und Kinder nutzten eine Veranstaltung der Pan-Europa-Bewegung. Als ein sonst geschlossenes Tor an der österreichisch-ungarischen Grenze für den Übergang der Veranstaltungsteilnehmer geöffnet werden sollte.
Das Jahr 1989 war voll von ungewöhnlichen Geschichten. Im Frühjahr schon hatte die Opposition in Polen die kommunistischen Machthaber an den runden Tisch diktiert. Am 19. August flohen beim paneuropäischen Picknick hunderte DDR-Bürger in den Westen und vier Tage später bildete sich von Tallinn über Riga bis nach Vilnius eine 600 Kilometer lange singende Menschenkette. Durch das Baltikum tönte aus den Radios das Lied von den drei Schwestern, die am Meeresufer erwachen, um ihre Ehre zu verteidigen. Die Ereignisse waren nicht mehr aufzuhalten. Am 9. November fiel die Berliner Mauer.
Hallo! Hallo!
Am 25. Dezember wurde der rumänische Diktator Ceausescu zum Tode verurteilt und erschossen. Und am 29. Dezember wählte die Nationalversammlung in Prag den Schriftsteller und Bürgerrechtler Václav Havel zum Staatspräsidenten der damaligen Tschechoslowakei.
Auch ich habe gedacht, dass dieser Aufbruch in die Demokratie irreversibel ist. Nun muss man sagen, dass die damaligen Ereignisse aber auch gewaltig waren. Sie haben uns mitgerissen.
Der Journalist Reinhold Vetter war 1989 Korrespondent in Polen und erlebte diese Zeit des Wandels hautnah mit.
Die Euphorie ist längst verflogen. Ernüchterung und Enttäuschung haben sich breit gemacht. Politikverdrossenheit ist vielfach an die Stelle des politischen Gestaltungswillens getreten. Nationalismus blüht in Ost und auch in West. Neue Grenzzäune werden in Europa errichtet, alte Grenzkontrollen wiederbelebt. Die soziale Ungleichheit ist keineswegs verschwunden. Der kapitalistische und liberale Westen ist für viele Menschen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa nicht mehr besonders attraktiv. Die Europäische Union noch weniger.
In seinem Buch »Der Preis des Wandels« zieht Reinhold Vetter nun Bilanz. Was wurde aus dieser Transformation? Was aus den Hoffnungen der Menschen? Wo stehen ihre Länder heute? Antworten findet der Journalist, indem er Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, aber auch Kroatien, Rumänien, Bulgarien sowie die baltischen Staaten in einzelnen Länderstudien in den Blick nimmt, auch den Sonderfall DDR. Er analysiert geschichtliche Bedingungen, die zum Systemwechsel führten, dann diesen selbst und schließlich die einzelnen Rechtssysteme. Er blickt auf Parteienlandschaften, auf die Wirtschaft und darauf, wie sich jedes einzelne Land um seinen Sozialstaat kümmert. Aber auch mit den Zivilgesellschaften befasst sich der Autor, ebenso wie mit Religion und Minderheiten. Auf den ersten Blick wirkt solch ein Vorhaben illusorisch. Zu verschieden sind die historischen Zusammenhänge und Kulturtraditionen, die Sprachen. Vetter findet eine Analyse aber trotzdem möglich und nötig.
Einerseits haben die Staaten, Völker, Gesellschaften im Osten Europas in den letzten Jahren Enormes geleistet. Und sie haben ja auch mehr oder weniger viel erreicht. Aber andererseits wurden auch große Opfer gebracht. Die sogenannten Transformationsrezessionen in den frühen 1990er Jahren haben zum Verlust von vielen Arbeitsplätzen geführt. In diesen Gesellschaften gibt es immer noch viele Enttäuschte und Ausgegrenzte. Also der Preis ist schon sehr hoch.
Vetter zeigt, 45 Jahre Kommunismus lassen sich nicht mal so eben überwinden, sondern prägen das Denken bis heute. In all diesen Ländern gibt es mal mehr, mal weniger Bürger, die autoritäre Systeme bevorzugen. In Polen und Ungarn ist die Dreiteilung der Staatsgewalt gefährdet, aber auch die postkommunistischen Sozialdemokraten in Rumänien versuchen, die Justiz politisch zu instrumentalisieren. Vieles erinnert an die eigentlich überwundene Zeit. Vetter zeigt, wie die Finanzkrise 2008 und die Flüchtlingskrise 2015 die Verunsicherung vor internationalen Verflechtungen noch vergrößerten.
Bei den Auswirkungen solcher ökonomischen Krisen und bei der zu beobachtenden Dominanz von Westwaren in den Geschäften wächst natürlich in Teilen der Gesellschaften der Wunsch nach einer stärkeren Abschottung. Ebenso bei der Flüchtlingskrise, wobei einige der östlichen Länder bislang ja kaum betroffen waren.
Die Skepsis paart sich in vielen Ländern mit geringem Rechtsstaatsbewusstsein. Vetter kritisiert, dass Politiker, aber auch Journalisten zu wenig dafür getan hätten, das Bewusstsein für Rechte und Pflichten des Staates, aber auch seiner Bürger zu stärken.
Schaut man auf die wichtigsten öffentlichen Institutionen, dann ist in allen diesen Staaten das Ansehen des Parlaments, der Parteien, der Regierung sehr niedrig. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, dass diese Institutionen vielleicht schlecht arbeiten, zum anderen aber im Denken der Menschen nicht die Rolle spielen, die sie eigentlich spielen sollten.
Dennoch bleibt Reinhold Vetter optimistisch, was die Zukunft betrifft.
Ich will mir das jetzt in das Orden an die Brust heften, aber ich habe in diesen Ländern so viel erlebt und viele Leute getroffen, interessante Leute, Dokumente gesammelt und Entwicklungen analysiert. Und all das bringt mich dazu, eher optimistisch zu sein, ohne mir irgendwas in die Tasche zu lügen für die nächsten Jahre.
Reinhold Vetter hat eine gelungene Analyse der Länder des europäischen Ostens seit 1989 vorgelegt. Dass es dem Autor ein Anliegen ist, den Menschen hierzulande die Augen zu öffnen für die Leistungen, die mit der Transformation vollbracht wurden, ist offensichtlich und wichtig. Denn nur so werden aktuelle Entwicklungen verständlich.
Meint Melanie Longerich nach der Lektüre von Reinhold Vetters Buch »Der Preis des Wandels«. Geschichte des europäischen Ostens seit 1989. Im Herder Verlag erschienen, die 336 Seiten kosten 24 Euro.
Thank you.
Die DDR war geprägt von Verfolgungswahn und Denunziation. Der Historiker Andreas Petersen verfolgt die These, dass dies am Trauma der Gründergeneration lag. Die Kommunisten und Sozialdemokraten, die vor dem NS-Terror geflohen waren, hatten danach auch in der Sowjetunion Jahre des Terrors erlebt und im besten Fall überlebt. Und diese Überlebenden, führt Petersen in seinem Buch »Die Moskauer« aus, hätten ihre negativen Prägungen in die DNA der DDR eingepflanzt. Henry Bernhard mit den Einzelheiten. Und er beginnt seine Rezension mit einem O-Ton von Walter Ulbricht.
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vollziehe ich die feierliche Namensgebung des Eisenhüttenkombinates in Eisenhüttenkombinat Josef Vissarionowitsch Stalin und die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt.
Walter Ulbricht war ein Überlebender, als er im Mai 1953 der Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats an der Oder den Namen Stalinstadt verlieh. 2 Monate nach dem Tod des Diktators. Walter Ulbricht war ein Überlebender, weil er das Exil in der Sowjetunion von 1933 bis 1945 überlebt hat. Anders als Tausende seiner Genossen, die erschossen wurden, sich im Gulag zu Tode schufteten, an Nazi-Deutschland ausgeliefert wurden oder sich aus Angst davor das Leben nahmen. Walter Ulbricht war ein Überlebender. Und er war ein Verräter, der nur überleben konnte, weil er geschickt und skrupellos Genossen denunzierte. Damit war er keine Ausnahme. Deutsche Kommunisten im sowjetischen Exil konnten nur so überleben. Die Überlebenden waren die Skrupellosen. Sie wurden die Speerspitze des Aufbaus der moskauhörigen DDR, wie der Autor Andreas Petersen eindrucksvoll beschreibt.
Sie wussten voneinander, wussten um die Denunziationen, das Versagen, die Schicksale. In der Schizophrenie zwischen Wissen und Verdrängen, zwischen dem Sowjetunion-Trauma und der tiefen Verbundenheit mit dem Führer in Moskau, suchten sie Vergessen im atemlosen Aufbau des besseren Deutschland. Aber der Schrecken, die Lüge und das Schweigen wurden zum mentalen Fundament des neuen Staates.
Petersen greift weit zurück, beschreibt, wie sich die deutschen Kommunisten, die an der Spitze der größten Arbeiterbewegung Europas standen, schon in den späten 20er Jahren rückhaltlos der kommunistischen Internationale und damit Stalin unterwarfen. In Moskau, an der Leninschule, wurden auch die deutschen Spitzenfunktionäre geschult.
Statt um Intelligenz und Wissen ging es um Gläubigkeit. Die Intellektuellen flogen in den Flügelkämpfen aus der Partei. Theoretiker wollte man nicht. Diskussionen waren unerwünscht. Mit der kontrollierten Schulung verschwanden die visionären Revolutionäre endgültig. Die Apparatschiks übernahmen.
Der schon 1925 von Stalin installierte KPD-Chef Ernst Thälmann drückte dann auch angesichts des aufziehenden Nationalsozialismus die Moskauer Linie durch und bekämpfte die Sozialdemokraten als Hauptfeinde der Kommunisten. Die deutschen Kommunisten, die nach der Machtübernahme der Nazis 1933 in die Sowjetunion flüchteten, wussten also ansatzweise, was sie erwartete, wenn sie denn eingelassen wurden.
Zu keiner Zeit war das Land eine Zuflucht für Verfolgte. Das Asylrecht, propagandistisch stets hochgehalten, wurde restriktiv gehandhabt und nur in Ausnahmefällen gewährt. Zynisch argumentierte man, dass die Bolschewiki selbst erst durch die Verfolgung im zaristischen Russland geformt worden seien.
Die 30er Jahre in Stalins Reich aber waren mörderisch. Wer auch nur vermeintlich von der Parteilinie abwich oder denunziert wurde, der Verdacht genügte, wurde abgeholt, gefoltert, musste weitere Verschwörer, Agenten der USA, Trotzkisten usw. so ans Messer liefern und wurde erschossen oder zu unmenschlichen Strafen im Gulag verurteilt. Ehepartner, Kinder verloren den Anspruch auf Wohnraum und Nahrung. Der Autor hat viele Akten ausgewertet. Nirgendwo fand er einen Hinweis auf einen realen Spionage- oder Sabotagehintergrund. Wie ein gefräßiges Ungeheuer fraß sich der Terror durchs Land.
Unter Stalin kamen mehr Mitglieder des KPD-Politbüros ums Leben als unter Hitler. Von den 68 deutschen Spitzenfunktionären, die sich in die Sowjetunion geflüchtet hatten, starben 41 durch Hinrichtung oder im Lager. 2/3.
Familien, Freundschaften, jahrelange Vertrauensverhältnisse zersetzten sich im Klima der Angst und der gegenseitigen Denunziation. Jeder konnte nun zum Volksfeind werden. Treue galt es nur der Partei zu halten, egal wohin sie abbog. Auch als das Zufluchtsland, die Sowjetunion, einen Nicht-Angriffspakt mit Nazi-Deutschland schloss, galt es, diesen weisen Ratschluss der Partei zu begrüßen. Ebenso die eigene Ausweisung in die Hände der Gestapo. Petersen berichtet kühl, sachlich, ohne Emotionen. Dennoch bringt er immer wieder Beispiele herzzerreißender Schicksale. Nicht immer sind Behauptungen zweifelsfrei belegt, Zahlenangaben über Opfer sind unklar und manchmal widersprüchlich. Verdienstvoll aber ist die Gesamtdarstellung der KPD-Emigration in der Sowjetunion, da sie die Vorgeschichte und vor allem auch die Nachgeschichte in den Blick nimmt. Wie die Moskauer in strikter Befolgung Moskauer Befehle, die sowjetische Besatzungszone und später die DDR prägten.
Innerhalb gut eines Jahres wurden nahtlos stalinistische Strukturen und Methoden eingeführt. Dazu gehörten Kritik und Selbstkritik, Säuberungen, Parteiausschlüsse, Inhaftierungen und Berufsverbote. Bald wurde unverhüllt mit der Ausgrenzung und Verfolgung andersdenkender Politik gemacht.
Die in der Sowjetemigration verfolgten und ihres Rückgrat beraubten, stalinisierten die sowjetische Besatzungszone. Rücksichtslos hielten sie in den meisten Fällen Sozialdemokraten und kommunistische KZ-Überlebende, Westimmigranten, Wehrmachtsheimkehrer von den wichtigen Schaltstellen fern. Von den Sowjetunion-Heimkehrern verlangten sie absolutes Stillschweigen, Selbstverleugnung, Unterwerfung. Viele schwiegen für immer oder bis 1989. Wie hätten sie auch vom Überleben in einem Terrorregime berichten können, ohne vom Glauben abzufallen? Andreas Petersen erklärt, wie und warum eine Figur wie Walter Ulbricht an die Macht kam, nicht aber wie ein Zuchthausüberlebender wie Erich Honecker ins Bild passte. Diese Gesamtdarstellung ist dennoch sehr lehrreich für Laien wie für Historiker und für DDR-Nostalgiker, wenn auch manche Zeitsprünge, kleine Unsauberkeiten und ein fehlendes Namensverzeichnis zu beklagen sind.
Henry Bernhards besprach Die Moskauer, wie das Stalin-Trauma die DDR prägte, von Andreas Petersen. Bei S. Fischer verlegt, Umfang 368 Seiten, Preis 24 Euro. Von den Folgen des Nicht-Angriffspakts zwischen Hitler und Stalin für die Exilkommunisten haben Sie gerade schon gehört. Im Folgenden wird es eingehender um diesen Pakt gehen. Denn für die Historikerin Claudia Weber ist er einer der wichtigsten Verträge des 20. Jahrhunderts. Unterzeichnet wurde der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt vor 80 Jahren am 23. August 1939 von den beiden Außenministern des Deutschen Reiches und der Sowjetunion, Ribbentrop und Molotow. Claudia Weber hat die Geschichte dieser Zusammenarbeit in den 1930er Jahren und die Folgen der Allianz bis zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 erforscht. Otto Langels hat das Buch gelesen und für seine Rezension ein Tondokument aus dem Wochenschau-Archiv geholt.
Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.
Die Wochenschau berichtete Ende August 1939 erstmals über den Nicht-Angriffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion und überraschte damit eine unvorbereitete deutsche Öffentlichkeit. Zwei Staaten, die sich bis dahin unter der Führung Hitlers und Stalins politisch bekämpft hatten, schlossen mit Datum vom 23. August ein zunächst auf 10 Jahre befristetes Abkommen.
Die beiden vertragsschließenden Teile verpflichten sich, sich jeden Gewaltakts, jeder aggressiven Handlung und jeden Angriffs gegeneinander, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen Mächten, zu enthalten.
Die Historikerin Claudia Weber, die an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder europäische Zeitgeschichte lehrt, untersucht in einer fundierten Darstellung nicht nur den Pakt selbst, sondern beleuchtet auch die Vorgeschichte.
In den 1930er Jahren hielten Deutschland und die Sowjetunion, allen ideologischen Gegensätzen zum Trotz, an einer nicht immer konfliktfreien, aber stets beiderseitig vorteilhaften Zusammenarbeit fest. Die Beziehung hielt, ungeachtet der sich verschärfenden politischen Spannungen nach 1933, weil vor allem der wirtschaftliche Nutzen überwog.
Die Autorin lässt keinen Zweifel daran, dass Hitler ungeachtet des Nicht-Angriffspaktes an seinen Kriegsplänen gegen die Sowjetunion festhielt. Demgegenüber stand Stalins Absicht, einen Krieg mit Deutschland so lange wie möglich zu vermeiden. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 war der Hitler-Stalin-Pakt Makulatur. Kernstück der Darstellung sind die konkreten Formen der knapp zweijährigen deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit. Claudia Weber spricht von einer mörderischen Allianz, denn zu dem Pakt gehörte ein geheimes Zusatzprotokoll. Darin heißt es unter anderem:
Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung der zum polnischen Staate gehörenden Gebiete werden die Interessensphären Deutschlands und der UdSSR ungefähr durch die Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San abgegrenzt. Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen, kann endgültig erst im Laufe der weiteren Entwicklung geklärt werden.
Das geheime Zusatzprotokoll wurde erstmals 1961 in der Bundesrepublik publiziert, seine Existenz jedoch in der Sowjetunion bis in die Tage Gorbatschows geleugnet. Manche Details der Zusammenarbeit liegen bis heute noch im Dunkeln, weil zum Beispiel das Archiv des russischen Außenministeriums verschlossen ist. Im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes handelte eine deutsch-sowjetische Militärkommission ein Zusatzabkommen aus, das unter anderem die Demarkationslinie zwischen beiden Mächten festlegte und, nach dem raschen Siegeszug der Wehrmacht, den deutschen Rückzug aus den von den Sowjets beanspruchten polnischen Gebieten regelte.
Am Tag der Unterzeichnung, am 22. September 1939, organisierten die Wehrmacht und die Rote Armee jene berüchtigte Siegesparade in Brest-Litowsk, auf der Panzergeneral Heinz Guderian und Brigadekommandeur Semjon Krivoschein die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft für alle sichtbar besiegelten.
Was auf polnischem Boden folgte, waren Zwangsdeportationen, groß angelegte Umsiedlungen, Bevölkerungsverschiebungen und brutale Vernichtungsaktionen auf beiden Seiten. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder hat dafür den Begriff der Bloodlands geprägt. Im Rahmen einer zynisch politische Flurbereinigung genannten Operation brachten SS und Sicherheitspolizei bis zum Frühjahr 1940 über 30.000 Polen um. Im gleichen Zeitraum erschossen sowjetische NKWD-Einheiten rund 22.000 polnische Soldaten, Offiziere und Reservisten. Die als Massenerschießungen von Katyn bekannt gewordene Terroraktion führte der sowjetische Geheimdienst erst durch, nachdem er vergeblich versucht hatte, die polnischen Offiziere den deutschen Besatzern zu übergeben. Besonders tragische Opfer der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit waren Juden. Um dem Vernichtungsterror des NS-Regimes zu entkommen, wollten Hunderttausende in die Sowjetunion gelangen, legal oder illegal.
Seit September spielten sich in den ostpolnischen Grenzstädten unerträgliche Szenen ab. Przemyśl, Brest und auch das etwas entferntere Lemberg waren völlig überfüllt. Schätzungen des Auswärtigen Amtes zufolge hielten sich im Januar 1940 in Brest und Przemyśl jeweils 35.000 Flüchtlinge auf, wodurch sich die Einwohnerzahl der Städte zeitweise mehr als verdoppelte. Es war bekannt, dass die Heimatlosen bei eisigen Temperaturen in Hausfluren, Kriegsruinen oder sogar auf der Straße vegetierten. Um über die Grenze zu kommen, mussten Schlepper bezahlt werden.
In einzelnen Fällen starben Juden im Maschinengewehrfeuer deutscher und sowjetischer Besatzer. Erstaunlich ist, dass Claudia Weber nicht auf die gravierenden Konsequenzen eingeht, die der Hitler-Stalin-Pakt für deutsche Kommunisten hatte. Sie waren vor dem NS-Regime in die Sowjetunion geflüchtet, viele von ihnen wurden aber nach dem August 1939 ausgewiesen oder direkt an die Gestapo ausgeliefert. Mit der Pakt legt Claudia Weber eine insgesamt überzeugende Darstellung der Auswirkungen des Hitler-Stalin-Paktes vor. Insbesondere schließt sie eine Lücke in der zeithistorischen Forschung über die verheerenden Folgen deutsch-sowjetischer Kooperation im geteilten Polen.
Otto Langels war das über Der Pakt. Stalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz 1939 bis 1941. Verfasst von Claudia Weber. Im CH Beck Verlag erschienen, die 276 Seiten kosten 26,95 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, unser Magazin für politische Literatur. Als 1923 die Türkei gegründet wurde, lebten in Istanbul rund 120.000 Christen. Heute gibt es in der gesamten Türkei noch etwa 100.000. Die Christen sind aber nicht nur massenhaft aus der Türkei ausgewandert, sondern aus dem gesamten Nahen Osten. Experten sprechen davon, dass sich der christliche Bevölkerungsanteil von 20% vor 100 Jahren auf nicht einmal 5% heute dezimiert hat. Über die Situation der orientalischen Christen wird regional bezogen immer wieder berichtet. Jetzt ist die erste umfassende Dokumentation erschienen. Christen im Nahen Osten zwischen Martyrium und Exodus heißt sie. Geschrieben hat sie der Arabist Matthias Vogt. Er ist für das internationale katholische Missionswerk Missio tätig, hat also ein besonderes Interesse an dem Thema. Nichtsdestotrotz habe er ein beachtliches Werk vorgelegt, meint unser Rezensent Ulrich Pick.
Immer wieder wird in politischen Diskussionen auf die wachsende Vernetzung der Welt hingewiesen. Das Internet helfe, so heißt es, Informationen aus den abgelegensten Winkeln der Erde publik zu machen. Kaum eine Nachricht könne mittlerweile verborgen bleiben. In Anbetracht dieser euphorischen Töne wirkt es ausgesprochen befremdlich, dass über die bereits seit Jahrzehnten anhaltende Bedrängnis der orientalischen Christen doch recht wenig berichtet wird und man sie selbst in hiesigen Kirchenkreisen nur selten thematisiert. Somit füllt der Arabist und Islamwissenschaftler Matthias Vogt mit seinem Werk »Christen im Nahen Osten – zwischen Martyrium und Exodus« erfreulicherweise eine Informationslücke. Um es gleich vorweg zu sagen, das Buch ist ein Meilenstein und besticht durch stupende Fakten sowie großen Detailreichtum. Dabei geht es dem Autor, der Mitarbeiter des katholischen Hilfswerkes Missio ist, in erster Linie gar nicht darum, ein Klagelied über die Situation der orientalischen Christen anzustimmen.
Dies ist keine Geschichte des Exodus, der Auswanderung von Christen aus dem Nahen Osten. Dies ist die Geschichte ihrer Gegenwart. Aber diese Gegenwart ist im ganzen 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert geprägt von Ermordung, Vertreibung und Flucht. In anderen Fällen von Abgrenzung, innerer Emigration und Isolation. Beides lässt sich als Exodus beschreiben. Aber dies ist bei weitem nicht alles. Im Positiven geht es in diesem Buch um Integration, politische Teilhabe und Kooperation der Christen des Nahen Ostens mit ihren Nachbarn.
Vogts Blick auf die Lage der orientalischen Christen ist umfassend. Zwar beschränkt er sich auf die Zeit vom Ende des Osmanischen Reiches bis heute, doch seine 8 Länderporträts sind in ihrer Genauigkeit einzigartig. Gerade weil die Situation der Christen in der Türkei eine andere ist als in Iran und Libanon und diese sich wieder von der in Syrien, Israel, Palästina und Ägypten unterscheidet, gelingt es dem Autor gut, die vielfach unübersichtliche Landschaft des christlichen Ostens auch für Laien einigermaßen zugänglich zu machen. Der Autor stellt auch die Gemeinsamkeiten dar, die für die gesamte Region gelten. Demnach waren die vergangenen 150 Jahre für die Christen im Nahen Osten ein mehr oder weniger ausgeprägter Kampf gegen Benachteiligung und Ausgrenzung durch die islamische Mehrheitsbevölkerung. Eine wirklich gleichberechtigte Teilnahme an den Gesellschaften der einzelnen Länder gab es letztlich für sie nicht. Dass sie sich dennoch bis heute in der Region behaupten können, ist in erster Linie ihrer meist überdurchschnittlich guten und westlich geprägten Bildung geschuldet. Denn diese verschafft ihnen gegenüber den mehrheitlich schlechter gebildeten Muslimen den Vorteil einer gewissen Flexibilität. Sie beschert ihnen aber auch deren Neid und Missgunst. Und so fragen sich christliche Familien immer öfter, bleiben oder gehen?
Das eine ist die schwierige wirtschaftliche Lage, zum Beispiel in Ägypten oder auch im Irak. Im Libanon wird die wirtschaftliche Lage auch immer schwieriger. Die Christen, vor allem junge Menschen, daran verzweifeln lässt, dass sie überhaupt eine Perspektive haben, sich einen Lebensunterhalt in diesen Ländern aufzubauen, und deswegen gehen sie. Der zweite Grund, mindestens genauso wichtig, ist aber der aufstrebende islamistische Terrorismus oder auch islamistische Strömungen in der Gesellschaft, durch die Christen immer weiter an den Rand gedrängt werden, sich nicht mehr beteiligen können am gesellschaftlichen Leben oder gar dann auch wirklich physisch bedroht werden. Und das ist natürlich einer der stärksten Gründe, weswegen Christen einfach aus Angst ihre Heimat verlassen.
Ausgesprochen positiv ist, dass das Werk nicht nur auf die jüngere Geschichte der orientalischen Christen eingeht, sondern auch ihre aktuelle Lage beleuchtet. So geht der Autor ausführlich auf die momentane Situation in Syrien und im Irak ein. Gerade im Zweistromland ist der Exodus der Christen seit einigen Jahren besonders stark. Von ehemals 1,5 Millionen ist ihre Zahl in den vergangenen 10 Jahren auf unter 400.000 geschrumpft. Und sie leben fast nur noch im kurdischen Norden. Hintergrund sind die Kämpfe zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen, in denen sie aufgerieben wurden, sowie der Terror des IS, der verheerende Spuren hinterließ.
Gelingt der Wiederaufbau nicht bald, ist zu befürchten, dass das Christentum in diesem Teil des Nahen Ostens ganz verschwindet. Angesichts der Tatsache, dass es im Nordirak eine über Jahrhunderte gewachsene Kultur des Zusammenlebens von unterschiedlichen Religionen, Kulturen und Völkern gibt und diese Region eine uralte christliche Tradition hat, wäre dies nicht nur eine menschliche, sondern auch eine kulturelle Katastrophe.
Zu den Stärken des Buches zählt auch, dass es über sehr gute Karten verfügt. Karten, die in bislang einzigartiger Weise und sehr anschaulich zeigen, wo genau heute noch größere christliche Gemeinden im östlichen Mittelmeerraum zu finden sind. Auch verschiedene Konfessionen werden dabei aufgeschlüsselt. Zudem zeigen die Karten die jüngsten Flucht- und Migrationsbewegungen der Christen in der Region auf. Und so bleibt am Ende des Buches nur noch eines übrig: die Frage nach der Zukunft der Christen im Nahen Osten.
Ich habe nicht zufällig als Buchtitel gewählt zwischen Martyrium und Exodus. Martyrium im Sinne eines Zeugnisgebens. Der griechische Begriff bezeichnet ja erstmal das Glaubenszeugnis. Und wie gut Christen das mit ihrer christlichen Identität verbinden können im Nahen Osten, wie viel Raum sie dafür bekommen von der Mehrheitsgesellschaft, davon weg abhängen, ob sie in den Ländern bleiben können oder ob der Exodus weitergeht.
Das vorliegende Buch ist eine Pflichtlektüre für jeden, der sich professionell mit dem Nahen Osten beschäftigt. Da seine Materie allerdings, gerade für Nicht-Theologen, recht diffizil ist, hätte der Autor gut daran getan, ein Stichwortverzeichnis zu den zahlreichen ostkirchlichen Denominationen hinzuzufügen. Zudem wäre es wünschenswert, wenn der Verlag diesem umfangreichen und nüchtern wissenschaftlichen Werk ein leichter lesbares, deutlich schmaleres Sachbuch zur Seite stellte. Dadurch könnte manchem Leser der Einstieg in dieses wichtige Thema erleichtert werden.
Ulrich Pick besprach das Buch von Matthias Vogt, Christen im Nahen Osten, zwischen Martyrium und Exodus. Verlegt von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Umfang 504 Seiten, gebunden liegt der Preis bei 75 Euro, günstiger ist das E-Book mit 54,99 Euro.
Thank you.
Postkapitalismus, Grundrisse einer kommenden Ökonomie. Mit diesem Buch hatte der britische Journalist Paul Mason international Erfolg. Nun legt er nach und beschreibt eine klare, lichte Zukunft, so der Buchtitel. Nicht weniger als eine radikale Verteidigung des Humanismus. Paul Mason zieht darin schonungslos Bilanz und macht dennoch Mut, mit dem emanzipatorischen Projekt der Moderne weiterzumachen. Barbara Eisenmann stellt sein Buch vor.
Paul Mason ist ein renommierter britischer Publizist. Er hat für die BBC und Channel 4 gearbeitet und berichtet heute als freiberuflicher Journalist aus der ganzen Welt. Seine Arbeit hat viele Facetten. Er ist ein begabter Reporter, der immer auch seine eigene Geschichte als 1960 geborenes Kind der britischen Arbeiterklasse thematisiert. Er ist ein marxistisch informierter Denker, der den Kapitalismus in seiner heutigen digitalen Erscheinungsform kritisch analysiert und auch die Möglichkeiten seiner Überwindung untersucht. Und er ist politischer Aktivist, der immer noch, so pathetisch das heute in vielen Ohren vielleicht klingen mag, für eine emanzipierte Menschheit kämpft.
Wir müssen den Menschen wieder in den Mittelpunkt unserer Weltsicht rücken. Nicht die Maschine, nicht die Natur und nicht irgendwelche Untergruppen der Menschheit, die besondere Privilegien genießen, sondern unsere gesamte Spezies.
Und obwohl die politische Wirklichkeit seit der Veröffentlichung seines noch sehr viel optimistischer gestimmten letzten Buchs »Postkapitalismus« um einiges unruhiger geworden und deutlich nach rechts gerückt ist, hält Mason unbeirrt an einem Projekt für die Zukunft fest. Klare, lichte Zukunft hat er sein Buch in Anlehnung an Trotzki genannt, indem er für eine radikale Verteidigung des Humanismus plädiert. Was Mason sehr genau beschreibt, ist, wie sich in der inzwischen mehr als 10 Jahre währenden Krise des Neoliberalismus allmählich ein technologiegestützter, zunehmend autoritär werdender Kapitalismus herausbildet. In den USA, aber auch in Russland und China, von Seiten der Regierungen selber, aber auch der großen Technologieunternehmen, werden die Institutionen der liberalen Demokratie immer heftiger angegriffen. Und spätestens mit der Wahl von Donald Trump dürfte auch weithin sichtbar geworden sein, was uns allen in einem digitalen Kapitalismus in der Zukunft blüht.
In seinem Krieg gegen die liberalen und demokratischen Werte setzte Trump Maschinen ein, deren Zweck darin besteht, die menschliche Entscheidungsfreiheit und Vernunft zu untergraben. Dank der Daten, die Facebook Cambridge Analytica zur Verfügung stellte, gelang es Trump und seinen russischen Verbündeten, die Meinungen und das Wahlverhalten vieler Amerikaner zu manipulieren.
Zugrunde liegt diesem Angriff auf die Demokratie, so Mason, ein inzwischen weit verbreiteter Antihumanismus. Dieser Antihumanismus sei nicht auf die USA, Russland oder China beschränkt, sondern überall anzutreffen, auch in Europa.
Wir haben immer noch nicht begriffen, was für eine Katastrophe sich um uns herum abspielt. Dies ist keine vorübergehende, zyklische Entwicklung in der Politik, sondern eine globale Attacke auf die erkenntnistheoretischen Methoden, auf das wissenschaftliche Denken und auf eine an den Fakten orientierte politische Entscheidungsfindung, auf die moderne Denkweise, die ihren Ursprung im frühen 17. Jahrhundert hat.
Den Ursprung dieses Angriffs auf das humanistische Projekt der westlichen Aufklärung sieht Mason zum einen in der neoliberalen Ideologie der freien Märkte. Sie habe die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens zerstört, indem sie jedem und jeder seit fast 40 Jahren einbläut:
Konkurriere und eigne dir an.
Zum anderen macht er auch das postmoderne Denken dafür verantwortlich, das den Aufstieg des Neoliberalismus begleitet hat. Denn auf der Grundlage postmoderner Theorien, so Masons Kritik, wurde die Wirklichkeit jenseits ihrer subjektiven Wahrnehmung geleugnet. Jeder und jede konstruiere sich seine bzw. ihre jeweils eigene Realität im Kopf. Gemeinsame Handlungsgrundlagen gäbe es so keine mehr.
Die Menschheit ist nicht länger der Mittelpunkt der Welt. Ein Mensch, ein Frosch, ein Stromnetz, eine Mülltonne und ein Legostein haben denselben Anspruch auf Erkenntnis,
lautet sein polemisches Resümee zur postmodernen Philosophie. Und hier lokalisiert Mason auch die Krise progressiven Denkens, die dringend bearbeitet werden müsse. Allerdings bräuchte es für die von ihm dazu vorgeschlagene Erneuerung des Humanismus diesen in traditionsmarxistischen Kreisen oft gehörten Rundumschlag gegen postmodernes Denken nicht. Denn Mason versteht seinen erneuerten Humanismus ja auch als einen erweiterten Humanismus, erweitert um nicht-europäische Denktraditionen, um Subjekte unterschiedlichster Herkunft, um alle Geschlechter und vielleicht sogar um alle Lebewesen. Zu dieser Erweiterung aber hat die postmoderne Denktradition nicht unwesentlich beigetragen. Klar ist, der Humanismus muss aktualisiert werden. Und dazu gehört auch, das Verhältnis von Menschen und Maschinen zu klären. Masons große Frage nach der Überwindung des digitalen Kapitalismus. Technologien sind kein Selbstzweck. Es ist politisch zu entscheiden, wozu sie dienen sollen. Und so gesehen liegt es an uns, ob irgendwann vielleicht doch die Maschinen den größeren Teil der Arbeit leisten und dadurch freie Zeit entsteht für Tätigkeiten wie beispielsweise die Sorge für andere oder die Produktion von Kunst. Auch dafür sensibilisiert Masons Buch, das trotz seiner sehr kritischen Weltzustandsbeschreibung Mut macht, mit dem Emanzipationsprojekt der Moderne fortzufahren.
Barbara Eisenmann war das über Klare, lichte Zukunft, eine radikale Verteidigung des Humanismus von Paul Mason. Im Surkamp Verlag erschienen, 415 Seiten, 28 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um die Königskinder Politik und Jugend, warum sie einander einfach nicht finden. Unsere Rezensionen können Sie auch über unsere App nachhören, die DLF Audiothek. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Danke fürs Lauschen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.